Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir haben kein Zuhause mehr. Ich habe eine leichte Verletzung. Ich habe seit gestern nicht geschlafen. Ich habe Hunger. Ich möchte leben. Ich will nicht sterben. Das schreibt Twitter-Userin Bana Alabed, angeblich ein 7-jähriges Mädchen in Aleppo zu Hause. Im September hat Russland eine Offensive in Aleppo begonnen. Die hat jetzt eine besonders gewaltsame Dimension angenommen. Die Stadt wird jetzt quasi dauerbombardiert. Soldaten des Diktators Bashar al-Assad und verschiedene Milizen versuchen sie einzunehmen. Der Norden der Stadt ist angeblich bereits vom Regime eingenommen. Inwieweit hat der Kampf um Aleppo eine neue Dimension erreicht? Das fragen wir Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur bei Zenit, dem Magazin zum Nahen Osten. Schönen guten Tag, Herr Gerlach.
Ja, hallo.
Ist das eine neue Dimension des Krieges in Syrien um Aleppo?
Nein, das ist überhaupt keine neue Dimension, weil wenn man von einer neuen Dimension spricht, dann meint man ja damit, dass es ein besonderes Maß der Gewaltausübung hier gibt oder besondere militärische Mittel eingesetzt werden, die es vorher nicht gab. Nein, es ist einfach die konsequente Fortführung dessen, was wir in den letzten Monaten, im Grunde auch schon in den letzten Jahren gesehen haben. Und das Entscheidende ist vielleicht hierbei, ich glaube, hier hat das syrische Regime bzw. die syrische Armee und mit ihren Verbündeten einen kleinen Strategiewechsel vorgenommen, weil bisher war es so, man hätte schon vorher nach Ost-Aleppo eindringen können, aber man hat vorher es vorgezogen, die Stadt einzuschließen und zu kontrollieren, wer rein und wer rausgeht. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass man auch mit Truppen und paramilitärischen Verbänden in die Wohnviertel von Ost-Aleppo eindringt. Und das ist natürlich für die einen der Weg zur totalen Kontrolle von Aleppo, für die anderen aber eben auch ein großes Risiko. Denn da kann man sich in Häuserkampf verwickeln und das kostet viele Ressourcen und viele Opfer.
Was glauben Sie, warum passiert das gerade jetzt? Hängt das vielleicht mit den US-Wahlen und der damit verbundenen Zurückhaltung der USA irgendwie zusammen?
Das wird natürlich oft so gesehen. Und ich denke mal, da ist auch was dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, solche Entscheidungen werden niemals aufgrund einer einzigen Erwägung getroffen. Und es ist nicht ein einziger Grund, der dieses Zeitfenster gerade für die Eroberung von Ost-Aleppo günstig erscheinen lässt. Wenn wir es nämlich uns genau anschauen, wie die US-Regierung vorher reagiert hat, dann war da ja auch nicht so wahnsinnig viel militärische Initiative, diesen Vormarsch zu stoppen. Und man muss sich ja auch fragen, was hätten die Amerikaner davon, was würden sie dadurch gewinnen. Ich denke, auf der einen Seite ist diese Lame-Duck-Phase in Amerika zwischen dem Ende der einen Präsidentschaft und dem Beginn der neuen Präsidentschaft natürlich eine günstige Zeit, wenn man da wenig diplomatischen und politischen Widerstand erwarten muss, schon gar keinen militärischen. Aber es war letztendlich, denke ich, auch die Entscheidung, hier ein Maximum an Legitimität zu gewinnen und den Eindruck zu erwecken, wir haben tatsächlich die Kontrolle über die Bevölkerung dieses Landes, denn darum geht's. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, gegen Daesh, in eine entscheidende Phase getreten ist, nicht nur im Irak, sondern auch in Syrien. Und da möchte man natürlich, möchte das Assad-Regime die Nase vorn haben und möchte eben sich als der legitime Player in dem Land hier empfehlen. Und alle anderen ausländischen Mächte auch davon überzeugen, dass es überhaupt keinen Sinn mehr hat, sich mit irgendwelchen anderen politischen Kräften zu verbünden und zu hoffen, dass irgendjemand anders in Zukunft das Land regieren wird.
Russland spricht von 80.000 geretteten Zivilisten. Was passiert denn in dem vom Regime eingenommenen Stadtteilen? Haben Sie da Informationen?
Ich habe da keine aktuellen Informationen zu, aber ich kann Ihnen sagen, wie das Regime bisher mit solchen Gebieten umgegangen ist. Zunächst einmal klingt es ja widersprüchlich. Man bombardiert Zivilbevölkerung gezielt, um dann dafür zu sorgen, dass diese Zivilbevölkerung aus den bombardierten Vierteln in die eigenen Gebiete migriert bzw. flieht und sich dort niederlässt. Aber das Ganze folgt einer relativ nüchternen, wenn auch perfiden Logik. Zivilbevölkerung, die nicht mehr bei sich zu Hause ist, die nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden ist, kann keine Widerstandsinfrastruktur mehr zur Verfügung stellen. Die ist völlig letztendlich der Gnade des Herrschers ausgeliefert. Wenn sie diese Familien in Flüchtlingslagern erstmal sind oder irgendwo als Flüchtlinge unterkommen, sind sie nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Form was entgegenzusetzen. Und insofern ist die Kontrolle über Gebiete und die Kontrolle über Zivilbevölkerung auch damit verbunden, dass man Menschen in die Flucht treibt, um sie dann entsprechend zu beherrschen und möglicherweise später wieder anderswo anzusiedeln, aber auch die Demografie bestimmter Gebiete im Land zu verändern. Und das ist, denke ich, hier der entscheidende Punkt. In Aleppo geht es nicht nur darum, militärischen Widerstand zu brechen, geht es auch darum, aber es geht eben auch darum, die Demografie in bestimmten Stadtvierteln zu verändern und letztendlich, so wie es Putin schon mal gemacht hat in Grosny in Tschetschenien, im Zweiten Tschetschenienkrieg, eben dadurch, dass man zivile Infrastruktur zerstört, langfristig und nachhaltig einen militärischen Konflikt gewinnen.
Die Welthungerhilfe und das Deutsche Rote Kreuz, die sprechen schon von einer drohenden Hungersnot. Die UN rufen die Kriegsparteien in Syrien auf, ihre Angriffe auf die Zivilisten im Osten von Aleppo einzustellen. Ist das Ihrer Meinung nach ein hilfloser Appell?
Selbstverständlich ist das ein hilfloser Appell. Und wir haben in den letzten Jahren nun wirklich genug solcher Appelle gehört. Da ist nichts danach passiert. Und seitdem letztendlich die neuerlichen Waffenstillstandsverhandlungen im September diesen Jahres gescheitert sind, hilft auch gar kein Appell mehr. Also ich denke mal, die Empfehlung, die das Regime und auch die russische Luftwaffe letztendlich indirekt der Bevölkerung in den belagerten Gebieten immer wieder gibt, da werden jetzt Flugblätter abgeworfen, in denen drin steht, haut ab und bringt euch in Sicherheit. Dieser Empfehlung muss die Zivilbevölkerung in diesen Teilen des Landes wohl Folge leisten. Denn diejenigen, die diese Gebiete erobern wollen, haben gezeigt, dass sie es ernst meinen. Die werden sich vermutlich auch in einen Guerillakrieg wieder verwickeln und werden auch wieder Verluste hinnehmen müssen. Aber letztendlich ist der Siegeswillen dieser Allianz sehr stark. Und wenn Aleppo erstmal erobert ist, dann wird es auch im ländlichen Gebiet um Aleppo noch einiges für diese Truppen zu tun geben.
UN-Beobachter sagen, dass das schon bis Weihnachten der Fall sein wird, dass Ost-Aleppo dann so nicht mehr existieren wird. Was ist Ihre Prognose für die ja am meisten beachtete Stadt in diesem Krieg?
Ost-Aleppo wird schon existieren, aber es wird demografisch anders existieren und es wird wahrscheinlich nicht mehr die Hauptbeute der bewaffneten Rebellion sein, denn diejenigen, die damals den Krieg nach Aleppo gebracht haben, aus dem Umland von Aleppo, die Aufständischen, die waren sehr umstritten. Die Stadt Aleppo wollte nicht in diesen Krieg verwickelt werden und das Bürgertum in Aleppo hat sich da lange gegen gewehrt. Konsequenterweise ist Aleppo zu einem der schlimmsten Schlachtfelder und schlimmsten Schauplätze dieses Krieges geworden, obwohl diese Stadt mitsamt ihrer Bevölkerung eigentlich in diesen Konflikt gar nicht am Anfang verwickelt werden wollte. Die starken Nester des bewaffneten Aufstandes befinden sich im Umland von Aleppo und da sind sie auch weiterhin zu suchen und deswegen wird sich dieser Krieg immer weiter auch in diese Richtung nach Nordwesten des Landes verlagern und auf ein Endgame, letztendlich ein Endszenario hinauslaufen. Alle Bevölkerung und alle Aufständischen, die immer noch Widerstand leisten, werden letztendlich in die Provinz Idlib verfrachtet, also an die türkische Grenze im Nordwesten und dort so lange bekämpft werden, bis der Aufstand gebrochen ist. Hier geht es nicht um Territorium, sondern hier geht es darum, Bevölkerung zu beherrschen. Und diese Taktik verfolgt das Regime weiterhin, derzeit sehr erfolgreich.
Das sagt Daniel Gerlach, Chefredakteur des Zenit-Magazins. Ganz vielen Dank, Herr Gerlach, für die Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.